Römer Kapitel 11, Vers 11 bis 15 wollen wir jetzt lesen. Ich sage also, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fehltritt der Reichtum der Welt ist und ihr Niedergang oder ihr Verlust der Reichtum derer, die von den Völkern, der Reichtum der Heiden sind, ist, wie viel mehr ihre Heilsfülle. Noch einmal, Vers 12. Wenn aber ihr Fehltritt der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Heiden ist, wie viel mehr ihre Heilsfülle. Denn euch, die ihr von den Völkern seid, sage ich, insofern ich der Apostel der Heiden bin, verherrliche ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise die, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche aus ihnen retten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was ist das Willkommenheißen anderes als Leben aus den Toten? Es geht hier in diesem Abschnitt also um Israel, um die zweite wichtige Aussage des Apostels: Israels Verwerfung ist nicht notwendigerweise endgültig. Zuerst hat er gesagt, Israels Verwerfung ist nur zum Teil. Es gibt einen Teil, der gar nicht verworfen ist. Das sind die, die an den Messias glauben. Und jetzt sagt er, Israels Verwerfung ist nicht notwendigerweise endgültig. Und wir merken, hier haben wir schon einige Verse, die gehören nicht zu den einfachsten Versen der Bibel. Es gibt auch viel Diskussion und wir wollen uns diese Verse langsam betrachten. Vielleicht haben Sie auch gemerkt, dass ich ein bisschen eine andere Übersetzung habe als die Schlachterübersetzung. In Vers 12 und in Vers 15, das sind die entscheidenden Verse. Ich lese noch einmal Vers 12 und bitte, vielleicht untersuchen Sie Ihre eigene Übersetzung und schauen mal, wo sind hier die Unterschiede. Wenn ihr Fehltritt der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Heilsfülle? Vielleicht steht bei Ihnen einfach Fülle, das ist vollkommen richtig. Aber in der Fußnote, in der Schlachterübersetzung werden Sie finden, da steht oder Heilsfülle. Man kann also so oder so übersetzen hier. Das Wort heißt einfach Fülle. Wenn bei Ihnen Vollzahl steht, dann sollten Sie das vielleicht korrigieren. Denn es geht hier nicht um eine Zahl. Es geht um die Fülle des Heils. Ich denke, die Luther- oder Elberfelder-Übersetzung könnte das hier haben. Dann in Vers 15, achten Sie bitte, in Vers 15, da heißt es, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, falls bei Ihnen steht, zur Folge hat, in Klammern, dann dürfen Sie getrost diese Klammer streichen und statt zur Folge hat, dürfen Sie einfach ist hinschreiben, denn im Griechischen steht hier gar nichts, nur das Wort für ist, für sein, muss man sich ersetzen. Also, denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, und jetzt geht's weiter, was ist das Willkommenheißen oder das Annehmen anderes als Leben aus den Toten? Sie müssen also zweimal ist dort stehen haben. Und wenn zweimal steht zur Folge hat, dann sollte man das hier korrigieren, denn das wurde eingefügt, aber es steht nicht im Text. Und wir wollen versuchen, mal nur den Text, so wie er ursprünglich stand, zu betrachten. Das hilft nämlich zum besseren Verständnis. Die Schlachterübersetzung ist eine sehr gute Übersetzung, aber manchmal darf man auch dem Übersetzer ein bisschen über die Schulter blicken und sagen, also hier ist vielleicht ein bisschen korrigierbedürftig oder korrekturbedürftig. Das war jetzt zur Übersetzung. Also, die Frage, die der Apostel hier stellt, ist damit Israels Verwerfung gänzlich fertig? Also hat Israel jetzt keine Chance mehr? Und er spricht immer von dem verworfenen Teil. Der andere Teil, der ist ja bei Christus. Der Überrest, der ist gerettet. Das ist wunderbar. Jetzt ist aber, was ist mit den anderen? die nicht glauben wollen. Und der Apostel Paulus spricht von den Israeliten seiner Zeit, das dürfen wir nicht vergessen. Er spricht nicht von irgendwelchen Israeliten, die in 2000 Jahren leben werden, nein, er spricht von den Israeliten seiner Zeit. Für sie ringt er in den Gebeten, für sie fleht er zu Gott, dass sie zu Christus kommen. Und wir haben gelesen in Römer 10, Vers 1, mein Flehen zu Gott für Israel ist ihre Rettung. Also Paulus will alles nur tun, was er nur tun kann, um die Israeliten zu retten. Er möchte nicht, dass sie verloren gehen. Es geht immer um diesen Teil, der jetzt nicht glaubt von Israel. Also, wenn Gott sich also die Heiden und den Heiden zugewandt hat, dann bedeutet das aber nicht, dass die Israeliten keine Chance mehr haben. Im Gegenteil. Gerade die Tatsache, dass Gott sich jetzt zu den Heiden wendet, sollte die Israeliten zur Eifersucht reizen, damit sie jetzt gläubig werden. Das ist der Gedanke hier in diesem Abschnitt. Zur Eifersucht reizen, dass jetzt auch sie zum Heil kommen. Also durch die Bekehrung der Heiden sollten die Israeliten zur Eifersucht gereizt werden, um jetzt auch zum Messias zu kommen und zu sehen, wie reich dieser herrliche diese Heilsfülle ist in dem Messias. Darum geht es. Sehen wir uns die Verse an, im Einzelnen, Vers 11. Ich sage also, stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten? Hier steht im Text fallen. Das Fallen bedeutet so, dass man stolpert so, dass man also liegen bleibt. Man stolpert nicht nur und kann dann doch noch weiterlaufen, wie das manchmal geht, sondern man stolpert so und dann liegt man am Boden. Das ist gemeint. Also stolperten sie, damit sie fallen und liegen bleiben sollten. Das heißt, ist das jetzt, weil sie den Messias abgelehnt haben? Heißt das jetzt, dass die Israeliten keine Chance mehr haben sollen, dass sie je gerettet werden? Was ist denn mit den Verheißungen? Der Apostel gibt zu, dass das schuldige Israel gerichtet werden wird. Aber soll es dabei bleiben? Gibt es keine Möglichkeit mehr? Das sei ferne, sagt Paulus. Das sei ferne. Sondern durch ihren Fehltritt ist das Heil zu den Heiden gekommen, oder? Die Israeliten sagten, nein, 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 wir wollen nicht. Jetzt kommt das Heil zu den Heiden, jetzt geht Paulus zu den Heiden. Das Evangelium öffnet sich für die Heiden. Gott sagt, alle sollen kommen. Weil die einen nicht kommen wollten, sollen die anderen kommen. Das Heil geht jetzt zu den Heiden. Und dennoch geht Paulus immer zu den Juden zuerst. Er sagt, was sagt er? Wenn ihr das Evangelium verwerft, dann wende ich mich zu den Heiden, sagt er in Antiochien. Und dann geht er in die nächste Stadt und wo fängt er wieder an? Wieder bei den Juden. Er kommt nach Thessalonich, wo fängt er an? Wieder bei den Juden. Erst wenn sie sagen nein und lästern und schlecht reden von ihm, dann geht er wieder zu den Heiden. Das heißt, Paulus versucht es doch immer wieder. Das ist sein Auftrag. Obwohl er der Heidenapostel ist, versucht er immer wieder die Juden zuerst. Römer 1, Vers 16, das Evangelium den Juden zuerst und auch den Griechen. Der musste es immer wieder erleben, dass sie seine eigenen Volksgenossen das Heilsangebot in Jesus Christus ausgeschlagen haben, sodass er sich dann den Nichtjuden zugewandt hat, den Heiden. Auf diese Weise kam es also, dass durch ihren Fehltritt, durch ihre Ablehnung, schuldhafte Ablehnung, das Heil zu den Völkern kam, zu den Heiden. Und wozu diente das, dass sie jetzt das Evangelium abgelehnt haben? Er sagt, wozu diente das, dass er jetzt dann zu den Heiden geht? Wozu soll das in Gottes Plan dienen? Und jetzt sagt Paulus, dass das Evangelium zu den Heiden geht, das ist gut für Israel. Wieso? Weil die Israeliten dadurch eifersüchtig werden. Die sollen gereizt werden. Und das ist sein Kampf um Israel. Er möchte, dass Israel gerettet wird. Und gerade deshalb freut er sich, dass er zu den Heiden gehen kann, weil wenn die Heiden das Evangelium annehmen, dann könnte es sein, dass die Juden hinüberschauen und sagen, oh, so viel bekommen die? So was bekommen die in dem Messias? Und wir haben das verstoßen? Und dann will er, dass auf diese Weise wieder die Israeliten fragend werden. Und dann kann er ihnen nochmal das Evangelium sagen, damit sie sich bekehren und dann gerettet werden. Um sie zur Eifersucht zu reizen. Also es soll nicht bei dieser Ablehnung bleiben. Und was haben wir gelesen? Kapitel 10, Vers 21. Gottes Hände sind ausgestreckt, den ganzen Tag, nach diesem ungehorsamen Volk. Aber die Hände sind immer noch ausgestreckt. Obwohl Gott sie verworfen hat, sind immer noch die Hände ausgestreckt. Sie sind eben nicht endgültig verworfen. Sie dürfen sich bekehren. Sie dürfen noch kommen. Verhärtung bedeutet also nicht, dass die Israeliten gar keine Chance haben. Nein, diese Verhärtung, die im Großen, im Volk entstand, soll jetzt dienen, dass das Evangelium zu den Heiden kommt. Und wenn das Evangelium zu den Heiden kommt, dann soll das dienen, dass diese hart gewordenen wieder weich werden und zum Heiland kommen und gerettet werden. Das ist sein großes Anliegen, Vers 12. Wenn aber ihr Fehltritt, das heißt ihre Ablehnung des Messias, wenn aber ihr Fehltritt der Reichtum der Welt ist und ihr Niedergang oder ihr Verlust der Reichtum derer von den Völkern ist, wie viel mehr ihre Heilsfülle? Achten wir auf diesen Satzbau. Hier steht Fülle im Gegensatz zu Schade oder Niedergang oder Verlust. Die Fülle steht dem Verlust gegenüber. Israels Verlust, Israels Fülle. Wenn schon ihr Fehltritt Reichtum der Welt wurde und ihr Verlust Reichtum der Heiden, wie viel mehr ihre Fülle, Verlust und Fülle. Es geht nicht um Zahlen. Und ich habe in Kommentaren nachgeschaut und die Kommentare sagen, dieses Wort, das wir hier haben für Verlust, hat nichts zu tun mit Zahlen. Das ist ihr Schaden, den sie haben. Ihr Schaden ist, dass sie den Messias zurückgewiesen haben. Das ist der Niedergang oder der Schade oder der Verlust. Und wenn sie zur Heilsfülle kommen, oh, wie viel Reichtum wird das sein? Oh, wie viel Reichtum wird sich da herausstellen? Die Juden sind wie Bettler. Bettler, die sehr töricht sind. Da ist ein Bettler und du gibst ihm einen Goldklumpen. Und der Bettler sagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich kenne das nicht. Ich brauche 100 Euro. Ich brauche keinen Goldklumpen. Du wirfst das weg. Ja? Und dann nehmen andere den Goldklumpen und dann sieht er, was man mit den Goldklumpen alles machen kann, kaufen kann. Ja? Und dann komme ich noch einmal mit dem Goldklumpen oder mit dem zweiten Goldklumpen und gebe dem Bettler den Goldklumpen und dann sagt er, doch, ich möchte den Goldklumpen schon haben. Jetzt erst wird ihm bewusst, wie reich diese Sache ist, die er da vorher verworfen hat. Der Gedanke, den der Apostel hier ausdrückt, ist genau dieser. Wenn der jüdische Verlust und Schaden der heidnischen Welt so viel Reichtum bringt, dann wird dieser Reichtum noch viel mehr herausgestellt werden, wenn sie, zur Eifersucht gereizt, dann auch noch kommen und das annehmen. Dann wird erst richtig so deutlich zum Ausdruck, wie reich diese Sache ist. Wenn diese törichten Bettler Buße tun und ihre Torheit einsehen und die Fülle des Reichtums dann doch noch annehmen in Jesus Christus, dann zeigen sie dadurch, dass dieser Reichtum ein übergroßer Reichtum ist. Diese Stelle, dieser Vers ist sehr umstritten. Und der Gedanke, der hier ausgedrückt wird, ist nicht so, wie ich es jetzt sage. Wenn der jüdische Verlust der heidnischen Welt Reichtum brachte, dann wird die jüdische Bekehrung die heidnische Welt noch reicher machen. Es geht nicht darum, dass er sagt, also die jüdische Ablehnung des Evangeliums hat die Heiden reich gemacht und die jüdische Bekehrung wird die Heiden noch reicher machen. Nein, es geht ihm darum, dass er sagt, die jüdische Verwerfung des Evangeliums, die jüdische Abwendung hat den Heiden Reichtum gebracht, nämlich den Reichtum, dass sie in Christus diese ganze Fülle bekommen. Und wenn das schon so viel, und dann sagt er, aber wie viel mehr wird dann bei den Juden, wenn sie das wieder annehmen, wie viel mehr wird da der Reichtum erst so richtig zur Geltung kommen? Sie sind weggefallen, sie haben Verlust. Aber, und die Heiden bekommen jetzt das Heil. Und jetzt, später, wenn sie dann zur Eifersucht gekommen sind und dann auch das Heil nehmen, das Heil wollen, wenn sie das Heil dann diese Fülle, diese Heilsfülle haben, dann wird dadurch der Reichtum noch mehr herausgestellt. Und dadurch wird noch deutlicher, wie groß dieser Reichtum der Heiden ist. Es geht immer um den Überrest. Bitte beachten wir, es geht immer um den Überrest. Paulus sagt nicht, wenn ihr Fehltritt der Reichtum der Welt ist, der Reichtum der Welt war und irgendwann später sie dann in voller Fülle alle sich bekehren, dann wird die Welt noch mehr Reichtum bekommen. Nein, das ist nicht der Gedanke, sondern schon damals, zu der Zeit, wo der Apostel Paulus das schrieb, schon damals musste ihr Verlust betrachtet werden als Reichtum für die Heiden. Und schon damals kam das Heil dann zu den Heiden. Warum? Damit die Juden zur Eifersucht gereizt werden. Und Paulus fragt, wie viel mehr muss dann die Fülle des Heils, wenn sie sich zur Eifersucht gereizt fühlten und dann doch das angenommen haben, wie viel mehr muss die Fülle des Heils als Reichtum betrachtet werden, wenn sie das wieder annehmen? Es geht um einen Kreis. Das Evangelium wird den Juden angeboten. Die Juden verwerfen es. Dann geht das Evangelium zu den Heiden. Die Heiden nehmen es an. Die Juden werden eifersüchtig und nehmen es dann an. Und dann zeigen sie dadurch, wie reich das ist. Wie viel mehr Reichtum ist es, ist ihre Heilsfülle. Wie viel mehr Reichtum ist, wenn sie diese Fülle annehmen. Dann werden sie erkennen, es ist unser Heil. Unser Heil. Das sind Juden. Die sagen, zuerst sagen die Juden, das Heil gehört uns. Uns alleine. Die Juden waren immer exklusiv. Wir allein. Wir allein sind das Gottesvolk. Es gehört nur uns. Dann kommt Paulus, verkündigt ihnen das Evangelium. Sie verwerfen es. Dann geht das Evangelium zu den Heiden. Dann schauen sie zu den Heiden. Was? Was ist das für Evangelium? Das ist das Evangelium von eurem Messias, sagt Paulus. Das ist euer Messias, den die Heiden da haben. Was? Unser Messias? Einige nehmen dann den Messias an und sagen, ach so, dann möchte ich schon den Messias, wenn der Messias so viel andere bringt. Und dann nehmen sie den Messias an, aus Eifersucht, gereizt. Und dann sagen sie, was? Es ist nicht nur unser Heil. Es ist unser Heil, ist das Heil der ganzen Welt. Unser jüdischer Messias ist der Messias der ganzen Welt. Alle Heiden. Welch großer Reichtum spricht hier heraus. Der Apostel Paulus erklärt das im nächsten Vers. Er sagt, denn, und bitte achten Sie auf dieses denn, das wurde immer übersehen in der Auslegung. Ich merke, das sind so Wörtchen, die werden übersehen. Und im traditionellen Text in der Schlachterübersetzung haben Sie dieses denn und auch in der alten Lutherübersetzung haben Sie dieses denn. Denn euch, die ihr von den Völkern seid, also euch den Heiden, sage ich, insofern ich der Apostel derer bin, die von den Völkern sind, also der Heiden, verherrliche ich meinen Dienst. Ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen retten möge. Warum ist Paulus so stolz auf seinen Dienst? Weil er weiß, dass die Annahme Israels eine Heilsfülle bringt und weil der Reichtum des Heils erst so richtig zum Ausdruck kommen wird, wenn die Israeliten aus Eifersucht gereizt dann das Heil annehmen. Vers 12 wird ganz anders, kommt uns in ein anderes Licht, wenn wir merken, dass Vers 13 den Vers 12 erklärt. Die Erklärung von dem, wie die Israeliten doch noch zum Heil kommen, die steht in Vers 13. Achten Sie bitte ganz genau auf den Text. Denn euch, den Heiden, sage ich, Insofern ich der Heidenapostel bin, bin ich stolz auf meinen Dienst. Denn ich, ob ich irgend auf irgendeine Weise, Vers 14, ob ich auf irgendeine Weise meine jüdischen Freunde zur Eifersucht reizen kann und etliche von ihnen retten kann. Das war zur Zeit des Apostels Paulus, und ich sagte vorher, der Apostel Paulus spricht zu seinen Juden, nicht zu Juden, die in 2000 Jahren leben werden. Zu seinen Judenfreunden spricht er, und er möchte sie retten, weil er weiß, dass welch Reichtum für die Welt das bringt, welch Reichtum für die Juden das bringt, wie der Reichtum dieses Heils zum Ausdruck kommt, wenn die Juden erkennen, dieses Heil ist unser Heil, unser jüdischer Messias ist ein Weltmessias. Unser jüdischer Messias ist für die ganze Heidenwelt da. Welcher Reichtum wird dadurch zum Ausdruck gebracht? Vers 15 sagt er dasselbe noch einmal. Vers 15 aber mit einem neuen Licht dazu. Lesen wir Vers 15. Denn, und es gibt wieder das Denn, beachten wir, es ist immer noch ein Denn. Er erklärt diese Sache, die er in Vers 14 gesagt hat, die Sache mit dem Reizen zur Eifersucht. Das wird jetzt erklärt. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, Israel hat den Messias verworfen. Und was ist das? Das heißt, jetzt geht das Evangelium zu den Heiden. Jetzt, nicht später irgendwann. Jetzt geht das Evangelium zu den Heiden, weil die Israeliten den Messias verworfen haben. Jetzt geht die Tür auf zu den Heiden. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was ist das Annehmen anderes als Leben aus den Toten? Nicht, was wird das Annehmen in 1000 Jahren sein als Leben aus den Toten? Paulus spricht nicht von etwas, was in 2000 Jahren geschehen wird. Nein, Paulus spricht von seiner Zeit und seinen geliebten Juden, die er zur Eifersucht reizen möchte. Um ihn, diese Juden geht es ihm. Und er sagt, wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, die Heiden, die dürfen jetzt alle kommen. Natürlich kommen nicht alle, aber die, die sich bekehren, viele, viele Heiden bekehren sich und werden versöhnt mit Gott. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was ist das Willkommen heißen, das Annehmen anderes als Leben aus den Toten? Wenn sie jetzt von Gott wieder angenommen werden, weil sie sich jetzt zur Eifersucht gereizt, endlich entschließen, den Messias wieder anzunehmen, dann nimmt Gott sie an. Und was bedeutet das für Israel? Was bedeutet das für sie? Leben aus den Toten. Es steht hier nicht Auferstehung. Hier geht es nicht um das Thema Auferstehung. Wenn er Auferstehung gemeint hätte, hätte er geschrieben Auferstehung aus den Toten, wie er das sonst immer tut. Wenn er von Auferstehung schreibt, wenn er dem leibliche Auferstehung meint, dann sagt er Auferstehung. Und überprüfen Sie das. Der Apostel Paulus sagt nie, wenn er von der leiblichen Auferstehung spricht, Leben aus den Toten. Es geht nicht um die leibliche Auferstehung. Es geht hier um einen geistlichen Tod. Israel liegt im Tode. Und wer das Alte Testament kennt, der weiß, was das bedeutet. Vielleicht kennen Sie die Stelle, wo im Alten Testament die Rede ist vom Tod Israels. Was hat Gott mit dem abtrünnigen Israel gemacht? Dass was Gott verlassen hat, Gott hat sie nach Babylon geschickt. Und was haben sie dort? Dort haben sie den Tod. Wenn sie nicht im Lande sind, ist Israel geistlich tot. Und was sagt Gott durch Hesekiel diesem Volk Israel? In Hesekiel Kapitel 37 haben wir ein schönes Bild. Da sieht der Hesekiel, der damals gelebt hat, als die Israeliten in der babylonischen Gefangenschaft waren, hat Gott dem Hesekiel eine Weissagung gegeben über die Zukunft Israels. Und er hat ihnen gesagt, das Haus Israel sind wie Totengebeine. Die liegen da irgendwie herum. Aber jetzt zeige ich dir was. Und da sah er in der Vision Totengebeine, die begannen sich zu bewegen und legten sich zusammen. Und dann kam eine Haut und kam über die Totengebeine drüber. Und dann waren da, also aus den Totengebeine waren da jetzt Körper entstanden. Leblose Körper. Und dann sagte Gott zum Geist, der Geist soll jetzt kommen und soll in diese leblosen Körper hineinfahren und ihnen Leben vermitteln. Und jetzt darf ich Ihnen vorlesen, der Engel, oder Gott selber hat dem Hesekiel gesagt, was das bedeutet. Und ich darf Ihnen das vorlesen. Aus Hesekiel, Kapitel 37, Vers 21. Jetzt kommt die Auslegung zu dieser Vision von den Totengebeinen. Israel im Tode, im fernen Land in Babylon. Hören Sie. Hesekiel 37, Vers 21. So spricht der Herr. Seht, ich will die Kinder Israel aus den Völkern, unter welche sie gekommen sind, zurückholen und sie von überall her sammeln und sie in ihr Land führen. Israel war nicht nur in einem Land. Es gibt ganz viele Stellen, die zeigen, dass damals, als Israel weggeführt wurde von Nebukadnezar, wurden sie in alle Völker, alle umliegenden Völker, das waren viele, viele Völker, dort wurden sie verteilt. Und Gott sagt jetzt, er wird sie zurückführen. Und Hesekiel, der damals prophezeit hat, prophezeit nicht etwas, was 2500 Jahre später geschehen wird. Nein, er prophezeit etwas, was in den nächsten Jahren geschehen wird. Es geht um Israel damals. Er wird sie zurückführen. Das geschah übrigens im Jahre 538 durch Kyrus. Da wurden sie zurückgeführt. Sie kamen aus den Völkern zurück. Aber lesen wir weiter. Ich werde sie sammeln von überall her und sie in ihr Land führen und sie im Lande auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volke machen. Vorher waren sie immer zwei, Juda und Israel. Das Nordreich und das Südreich waren getrennt. Diese Israeliten waren immer zwei Gruppen und waren sehr oft zerstritten miteinander. Und jetzt wird er dieses Volk, wenn er sie zurückführt, wird er sie zu einem Volk machen. Und genau das geschah, als Kyrus die Israeliten zurückführte im Jahr 538, war das Volk geeint. Es kamen nicht nur Juden, es kamen auch aus anderen Stämmen. Später finden wir eine Frau aus Asser. Und Paulus spricht später vom zwölfstämmigen Volk. Es waren nicht nur Juden, es waren auch von anderen Stämmen, die zurückkamen. Natürlich kamen nicht alle zurück, aber die zurückkamen, haben sich geeint, waren nicht mehr ein zweigeteiltes Volk. Also, und ich werde sie im Lande auf den Bergen Israels zu einem einzigen Volk machen und sie sollen alle nur einen einzigen König haben. Jetzt ist die Frage, wann hatten denn die Israeliten einen König? Als sie zurückkamen, gab es keinen König. Kein König. Es gab auch keinen Geist. Die Israeliten haben gewartet. Einmal wird ein König kommen. Einmal wird er kommen. Und sie haben darauf gewartet. Dann im Jahr 538 und die folgenden Jahre. Und im Jahr 400, im Jahr 300, im Jahr 200, im Jahr 100 vor Christus. Und dann kam das Jahr, wo der Herr Jesus geboren wurde. Und dann kam der König nach Israel. Einen einzigen König haben und sie sollen auch hinfort nicht mehr zwei Völker bilden, noch in zwei Reiche zerteilt werden und sie sollen sich hinfort nicht mehr mit ihren Götzen und mit ihren Gräueln und durch all ihre Übertretungen verunreinigen und ich will ihnen aus allen ihren Wohnorten, in welchen sie gesündigt haben, heraushelfen und ich will sie reinigen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Wie war das mit den Israeliten? Da kam der Messias, oder? Was hat der Messias verkündigt? Kommt zu mir. Lasst euch reinigen, tut Buße. Er spricht von Sündenvergebung. Was tun die Israeliten? Die meisten wollen nicht hören, aber einige hören. Und was geschieht mit den wenigen Israeliten, die hören? Sie werden gereinigt. Und mein Knecht David soll ihr König sein. Nun, dieser Knecht David, wir wissen, wer das ist. Das ist der, der sich auf den Thron Davids gesetzt hat, nachdem er auf Golgatha sein Blut vergossen hat. Dieser hat sich auf den Thron Davids gesetzt. Zur Rechten Gottes. Und sie sollen alle einen einzigen Hirten haben. Was hat der Jesus gesagt? Ich bin der gute Hirte. Ein einziger Hirte. Und sie werden in meinen Rechten wandeln und meine Satzungen beobachten und tun. Der Herr Jesus hat gesagt, das ist der Bund, den ich mit ihnen aufrichte. Das ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Und das war die Erfüllung von dem, was jetzt Jeremia gesagt hat. Das ist der Bund, den ich mit ihnen aufrichten werde. Ich werde meine Gesetze in ihr Inneres schreiben. Diese Juden, die den Messias annahmen, in denen hat der Heilige Geist das Gesetz ins Innere hineingeschrieben. Aber es war nur wenig. Das war nur der Überrest. Der Überrest, von dem der Apostel Paulus gesprochen hat. Und sie werden wieder im Lande wohnen, welches ich meinem Knecht Jakob gegeben habe, darin auch ihre Väter gewohnt haben. Sie haben dann im Land gewohnt. Im Jahr 538 kamen zurück, haben die ganze Zeit im Lande gewohnt. Ja, darin sollen sie ihre Kinder und Kindeskinder allezeit wohnen und mein Knecht David soll ihr Fürst sein, ewiglich. Ewiglich soll David Fürst sein über sie. Ich will auch einen Bund des Friedens mit ihnen schließen, einen ewigen Bund soll mit ihnen bestehen. Hebräer 13, Vers 20, der den Hirten der Schafe herausgeführt hat aus den Toten, der einen ewigen Bund des Friedens geschlossen hat. Hebräer 13, können Sie davon lesen. Durch das Blut des ewigen Bundes hat er den Hirten herausgeführt, den großen Hirten der Schafe. Es ist das Blut des ewigen Bundes. Das ist ein israelitischer Bund, den der Herr Jesus geschlossen hat mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda. Und einen ewigen Bund. Und ich will sie sesshaft machen und mehren und ich will mein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Derselbe Jesus Christus, der König, hat gesagt, er möchte sein Heiligtum auf ewig in ihre Mitte stellen. Lesen Sie Offenbarung. Dort lesen Sie von einem ewigen Heiligtum, das der Herr aufrichtet. Für wen? Für den Überrest Israels. Das sind die toten Gebeine. Israel kommt zurück, aber es war immer noch tot. Und da kam der Messias. Viele haben es abgelehnt. Einige haben es angenommen. Und jetzt sagt Paulus, wenn dieses Israel ich jetzt noch zur Eifersucht reizen kann und sie den Messias annehmen werden, was wird das anderes sein als Leben aus den Toten? Sie werden lebendig, sie bekommen den Geist, der Geist wohnt in ihnen und es werden viele, es kommen immer welche hinzu. Auf diese Weise kommt ein Israel zustande, das den Messias liebt. Ein Israel, das eine ewige Heimat hat. Wir müssen zurück zu dem Text. Ich möchte hier zum Schluss kommen, denn wir haben morgen noch genügend Zeit, über diesen Gedanken weiterzuführen. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was ist das Annehmen, das Angenommenwerden, anderes als Leben aus den Toten? Der Apostel Paulus sagt in Römer 6, Vers 13, ihr seid lebendig geworden aus den Toten. Römer 6, Vers 13, es ist die geistliche Lebendigmachung aus dem Toten. Stellt eure Leiber Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Das ist es, was geschieht, wenn jetzt dieses Volk sich zuwendet, dem Messias. Und das Ziel des Paulus war, und wir reden von den Juden der damaligen Zeit, wir reden von den Juden zur Zeit des Apostels Paulus. Das Ziel des Apostels Paulus war, diese Juden zur Eifersucht zu reizen, damit sie zum Leben aus den Toten kommen. Das ist hier gezeigt und auf diese Weise zeigt Paulus, dass für dieses Israel sehr wohl eine Zukunft da ist. Eine großartige Zukunft. Und zwar die Zukunft, die im Alten Testament verheißen war. Morgen wollen wir hier fortsetzen. Vielleicht habe ich jetzt eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen. Nehmen wir sie mit, überlegen wir bis morgen. Wir haben morgen noch einmal eine Stunde Zeit und wollen den zweiten Teil dieses Abschnittes weiter überlegen und schauen, ob das sich mit dem Text, ob das wirklich aus dem Text hervorgeht. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Geliebter Vater, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass du ein Rettergott bist. Du möchtest Israel retten. Und du weißt, welcher Platz der Heilsplatz für Israel ist. Jesus Christus. Amen. Vielleicht leiten uns noch welche im Gebet.